Hallo und herzlich willkommen zum InnoQ-Podcast. Mein Name ist Anja Kammer und heute habe ich mir Jakob Oswald eingeladen. Hallo Jakob.
Hallo Anja.
Wir hatten schon einmal einen Podcast gehabt und über Teamstrukturen gesprochen, beziehungsweise über die Evolution von Teamstrukturen. Und ja, wir haben so Dinge geklärt, welche Rolle Team Topologies überhaupt in unserer Arbeit spielt. Es ist irgendwie eine gemeinsame Sprache. Wir haben über die Teamtypen gesprochen, aber viel wichtiger noch die Interaktionsmodi und vor allem, dass Team Topologies eine Methode ist, um die Kommunikation innerhalb einer Organisation.
Ja, es ist ein Kommunikationswerkzeug in erster Linie, um irgendwie zu zeigen, wie Organisationen eigentlich aufgestellt sind oder wo man Organisationen hin entwickeln möchte, wie sich Teams verändern können und wo sie stehen.
Mhm. Genau, es ist ein Kommunikationswerkzeug, es visualisiert und es hilft vor allem, hattest du dann auch gesagt, den Ist-Zustand der aktuellen Organisation aufzumalen mit Team Topologies, also mit diesen Team Topologies-Typen und Interaktionsmodi und auch Zwischenschritte zu einem Zielbild zu visualisieren, um ja auch diese Meilensteine, die man sozusagen hat, auf dem Weg zu einer Transformation einer Organisation dann darzustellen und eben auch dann anhand dessen diskutieren zu können.
Ja, genau. Ich glaube, es ist genau, was du gesagt hast, ist wichtig, dass man halt diese Ideen und diese Schritte halt explizit macht, weil dann kann man eben gut drüber reden, wenn man jetzt irgendwie eine Idee hat und die teilt, dann kann es sein, dass jeder im Kopf ein eigenes Bild hat. Wenn man halt einmal das hinmalt für alle, dann hat man zumindest eine ähnlichere Idee, über die man spricht. Sonst ist es, glaube ich, mal sehr, sehr vage. Also dieses explizite Wissen, die Idee explizit zu machen oder das, was man vorhat, explizit zu machen, ist einer der Schlüsselfaktoren dabei.
Und dann haben wir noch kurz über typische Stolpersteine gesprochen. Da ging es vor allem um unklare Verantwortlichkeiten oder auch generell die Kommunikation, also wie Teams am besten miteinander kommunizieren. Und das hat auch viel mit den Kommunikationsmodi zu tun. Das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert, was wir am ersten Teil besprochen haben und diese Zusammenfassung nicht genug für euch war, dann hört da gerne mal rein. Heute werden wir weiter in die Stolpersteine gehen, in die Probleme gehen, auch bei der Implementierung von einer Transformation mittels Team Topologies.
Genau, ich glaube, wir gucken ganz anders. Ich glaube, es gibt viele, viele Hindernisse aus verschiedenen Wegen, die sozusagen so eine Veränderung schwer machen. Gerade vielleicht auch für uns, die wir dann eher, sag ich mal, aus einer Software-Ecke kommen. Wir machen ja alle kein Change Management in dem Sinne so explizit, oder viele von uns haben es ja nicht so explizit gelernt und kommen aber dann trotzdem immer wieder in die Verlegenheit zu sagen, wie wollen wir denn eigentlich miteinander kollaborieren oder eben miteinander interagieren und wie sieht das eigentlich aus und wie stellen wir Teams eigentlich sinnvoll auf,
ja. Ja. Wir hatten uns überlegt, okay, welche Themen wollen wir denn in der zweiten Folge besprechen? Und dann hattest du gesagt, ja, da gibt es so einen Comicstrip und das wollen wir gerne mal besprechen als Aufhänger dieser heutigen Folge, weil das trifft im Grunde das, was wir heute besprechen wollen. Also es ist so ein Comicstrip, das werden wir auch noch verlinken in den Shownotes. Ja, wie Team Topologies eher nicht implementiert werden sollte, sage ich mal so, ne? Also du meintest auch, dass Team Topologies fällt auch dem Cargo-Culting zum Opfer. Das heißt, Team Topologies macht man heutzutage. Wir benennen unsere Entwicklungsteams um in Streamline-Teams und unsere Operation-Teams nennen wir in Plattform-Teams um und dann sind wir schon auf dem halben Wege, Team Topologies zu implementieren. Also so ist es nicht. Wollen wir kurz mal diesen Comic-Strip erklären?
Ja, sehr gerne. Also das von Comic Agile, ich habe wirklich gelacht, weil es halt oft den Nagel auf den Kopf trifft. Da sind die vier Teamtypen abgebildet mit dann quasi immer ihren Überschriften und dann nochmal, was sie eigentlich machen oder was sie halt im schlimmsten Falle machen. Das Stream-Aligned-Team sagt, we are so cross-functional and generalized that we are not really good at anything. Also das Stream-Aligned-Team ist so breit aufgestellt, dass es eigentlich gar nichts wirklich gut kann. Das Enabling-Team sagt, we are supposed to teach our competencies to the other teams, but we just do the work ourselves. It's much faster. Auch das, glaube ich, so ein typisches Ding. Eigentlich hat man den Auftrag oder möchte irgendwie Wissen in andere Teams verteilen und die enablen. Und ja, es ist dann manchmal gar nicht so leicht, irgendwie Wissen zu vermitteln. Auch das, wenn man jetzt, sage ich mal, den technischen oder den Informatiker-Hintergrund hat, dann lernt man ja vielleicht auch nicht unbedingt Didaktik oder sowas mit und dann kribbelt es einen manchmal vielleicht schon in den Finger zu sagen, oh Mann, bevor ich jetzt hier viele Stunden und Tage sitze und das jemandem beibringe, dann hätte ich das auch schneller eigentlich selber umsetzen können. Dann ist das Projekt schneller vorbei.
Ja, vor allem, weil Enabling-Teams ja gerade eben aus Fachexpertinnen bestehen, die es eben wahrscheinlich dann wirklich besser können, ne?
Ja, ich glaube, Enabling-Teams ist tatsächlich auch einer vielleicht der schwersten, weil es eben nicht nur, also die müssen neben der Kompetenz eben wirklich, also das inhaltlich zu verstehen und zu können, eben auch die Kompetenz mitbringen, zu kommunizieren und eben enablen zu können, also Dinge, Wissen vermitteln zu können und andere Leute mitnehmen zu können, so dass sie dieses Wissen dann eben selbst anwenden können. Das ist tatsächlich manchmal gar nicht so trivial, ne? Dann gibt es das Complicated Subsystem Team. It's like people think that our system requires very advanced competencies, but we just don't want to share our knowledge.
Ja, und man muss dazu sagen, es sind eher ältere Menschen drauf zu sehen. Also sehr altes Wissen.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das zielt vielleicht auch so ein bisschen drauf ab, so, ne, die, irgendwo gibt es noch vielleicht ein Mainframe und sowas und es ist wesentlich einfacher. Da drin hat man sich vielleicht irgendwie eingerichtet und kennt sich in seinem COBOL-Code oder ähnlichem aus. Und bevor man jetzt anfängt, mit irgendwelchen Leuten da inhaltlich zu drüber sprechen, wie funktioniert das eigentlich und sich jetzt auch noch die Mühe machen muss, vielleicht das irgendwie neu zu implementieren, bleibt man vielleicht lieber in seinem speziellen Rahmen und sagt, ja, ich mache das dann für dich, komm einfach zu mir, wenn du was brauchst. Aber hat birgt natürlich auch so ein bisschen die Gefahr, wenn das Team sich dann mal auflöst oder in Rente geht oder die Leute weggehen, dann bleibt Wissen vielleicht auch auf der Strecke. Ja, also das sind natürlich auch so Gefahren, die da drin lauern.
Man muss aber dazu sagen, dass selbst im Team Topologies Buch das Complicated Subsystem Team und auch in Interviews von den Autorinnen immer wieder gesagt wird, ja, es ist so auch schon ein halbes Anti-Pattern, dass es ein Complicated Subsystem Team gibt, also lieber habt so etwas nicht. Also man erstellt ein Complicated Subsystem Team nur, wenn es wirklich nicht, also nicht anders geht und nicht bei jeder Gelegenheit, ach, das ist so kompliziert, so complicated, da machen wir jetzt mal ein Complicated Subsystem Teams drauf. Das heißt, es gibt wirklich wenig Gründe, so ein Team zu bilden. Gut, und das letzte Panel.
Das letzte Panel zeigt das Plattform-Team und das sagt, without us, the Stream-Aligned Teams couldn't deliver any value. Also, we hate talking to end-users and all other people. Also, die sind irgendwie auf der einen Seite etwas elitär, sage ich mal, weil ohne sie wird ja gar nichts laufen und eigentlich haben sie aber überhaupt, also keine Lust, mit irgendjemand zu reden und würden am liebsten nur an ihrer Plattform schrauben. Ist natürlich auch fatal, wenn man eigentlich daran denkt, dass das natürlich auch ein Produkt ist und auch sozusagen die Stream-Align-Teams irgendwie dann Kunden von einem Produkt und man eigentlich sich so dieses Selbstverständnis Dienstleister haben sollte, ne? Also irgendwie man eigentlich bietet man eine Dienstleistung an andere Teams und nicht jetzt geh weg mit deinen Bedürfnissen, sondern eigentlich eher zu und ich mache, was ich jetzt hier toll finde an der Plattform, sondern zu verstehen, was brauchen die eigentlich und auch da quasi eigentlich Produktmanagement zu machen.
Ja,
muss man halt auch erstmal sozusagen verinnerlichen, dass man dann doch auch irgendwie wieder ein Produktteam ist.
Ja. Dieser Comic-Strip, der zeigt halt schon die häufigsten Kritikpunkte. Wenn Team Topologies implementiert wird, dann kommt es halt oftmals auch so, dass zum Beispiel das Plattformteam gar nicht wie ein eigentliches Plattformteam ihre Entwicklungsteams oder die Streamline-Teams als Kundinnen versteht oder dass die Enabling-Teams eher weiterhin eigentlich nur im Elfenbeinturm sitzen und eigentlich die typischen Architektinnen und Fachexpertinnen sind, die gar nicht wirklich ihre Teams schulen, sondern wieder von oben herab sagen, ihr müsst das tun, ihr müsst das implementieren und wir haben da was vorbereitet. Was ich bei Enabling Teams auch noch sagen möchte, ist, mir ist auch aufgefallen, dass die Definition, was die Aufgabe von Enabling Teams ist und wie es in der Praxis eigentlich umgesetzt wird, das unterscheidet sich sehr stark. Also ich kann mich daran erinnern, im Buch wird beschrieben, ein Enabling Team ist dafür da, dass Fragen geklärt werden, dass das Team sozusagen Hilfe anfordert. So steht es im Buch. In der Praxis, Enabling Teams sind meistens diejenigen, die Anforderungen an die Teams stellen und aber Hilfe bei der Umsetzung trotzdem noch bieten. Also im Grunde die typischen Architekturgilden oder die Architektur-Elfenbeintürme, die Anforderungen an die Teams stellen, ihr müsst jetzt Folgendes implementieren und wir haben da mal was zusammengeschrieben, was ihr dafür verwenden könnt, um es zu implementieren. Also so ein richtiges Coaching sehe ich da eher selten.
Ja, ich glaube, ein wichtiger Unterschied ist natürlich schon zu sagen, kommen die Teams auf dich zu, weil sie sich Hilfe wünschen, ne? Oder quasi wird ihnen die Hilfe so ein bisschen aufgezwungen. Andererseits ist es, glaube ich, schon so, dass es manchmal auch nicht leicht ist, wenn du jetzt im Projektkontext unterwegs bist oder eine Organisation hast, wo du Linientätigkeiten hast und dein, sag ich mal, Tagesgeschäft, dann halt bestimmte technische Änderungen dann noch nebenbei durchzuführen. Das kriegst du halt manchmal nur im Projektkontext hin, wo du sagst, okay, das ist jetzt explizit ein Ziel, was wir neben dem Tagesgeschäft irgendwie umsetzen wollen. Und das kriegen wir nur dann hin, wenn wir das halt irgendwie mit externer Hilfe machen und in einem gewissen Zeitrahmen, der auch fix ist und bis dahin Dinge halt schaffen. Es ist halt immer ein Balanceakt, glaube ich, ne? Gerade in dem Moment, wo wir wenn man irgendwo reinkommt und die Teams selber vielleicht keinen großen Mehrwert da drin sehen, ja, das habe ich jetzt auch schon erlebt, dass man dann erstmal Überzeugungsarbeit leisten muss, so ein bisschen. Warum sollen sie das dann eigentlich überhaupt tun, dieses Projekt, und ihnen dann noch irgendwie schmackhaft zu machen, zu sagen, okay, jetzt müsst ihr etwas lernen, sondern jetzt dürft ihr etwas lernen, ja? Und das ist vielleicht aber auch eigentlich ganz cool, weil es in der Zukunft halt Dinge vielleicht einfacher macht oder das eben auch Wissen ist, was man an anderer Stelle wiederverwenden kann und einem Sachen vielleicht auch erleichtert in der Zukunft. Aber da muss man dann auch manchmal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, damit die Leute überhaupt erstmal sich darauf einlassen, auch zu sagen, okay, gut, dann setzen wir uns zusammen hin, obwohl ich auch andererseits also Offenheit gesehen habe und die Leute eigentlich sich gefreut haben, dass man, wenn man es wirklich mit ihnen macht und sagt, hey, wir machen das jetzt nicht über euren Kopf oder machen jetzt Frontalunterricht, sondern man nimmt die ein bisschen mit und macht Übungen zusammen und halt darauf achtet, dass sie, ja, dass sag ich mal, das Tempo stimmt, dass sie nicht unter- oder überfordert sind und man von vornherein vielleicht auch ein bisschen den Kontext darlegt, warum macht man die ganzen Sachen überhaupt, dass da auch viel, also man kann auch viel Spaß haben in diesen Workshops, ne? Also man, das ist nicht so einseitig, sag ich mal.
Ja, hast du da ein paar Beispiele, um welche Projekte es geht, die da sozusagen vom Enabling-Team herangetragen werden an die Teams und welche vielleicht Widerstände hervorrufen?
Ja, kann natürlich sowas sein, schon wie Cloud-Migration, ne? Oder also was ich jetzt wieder erlebe, so Security-Sachen. Security ist halt irgendwie auf der einen Seite ein unbeliebtes Thema, weil es halt irgendwie gemacht werden muss, gegebenenfalls, man aber vielleicht jetzt gar nicht so einen Mehrwert sieht, ne? Aber das ist andererseits auch natürlich ein Treiber, um zum Beispiel Modernisierung voranzutreiben, ja, dass man sagt, okay, eigentlich ist es schon gut, wenn wir immer die aktuellsten Softwareversionen benutzen, und wie kriegen wir das dann zum Beispiel automatisiert hin, dass wir Einsatz von Renovate oder sowas eben neue Dependencies immer bekommen und das nicht von Hand machen müssen, muss ich vielleicht erstmal mich mit auseinandersetzen und erstmal lernen, wie setze ich das eigentlich ein, und am Anfang erschlägt einen das vielleicht auch ein bisschen, aber es ist natürlich auch eigentlich schon auch für die Entwicklerinnen und Entwickler nachher angenehmer zu wissen, okay, A, muss ich die Sachen nicht mehr manuell machen, und B, muss ich auch vielleicht keinen Stress haben, weil ich Angst habe, dass irgendjemand mal klingelt und sagt, hey, du betreibst ja irgendwie die ganze Zeit kritische Sicherheitslücken, weil du deine Bibliotheken nicht hochlevelst, dass man da zumindest so ein bisschen proaktiver wird. Also man macht die Dinge ja nicht zum Selbstzweck, und ich glaube, das halt zu vermitteln, was sind eigentlich die Vorteile, wenn man das tut, und dass es einem hinterher eben auch Vorteile bringt, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ich glaube, das ist so der Einstieg, ne? Also es ist erstmal die Überschrift Security, Bibliotheken hochziehen, okay, klingt jetzt nicht so spannend, aber auf der anderen Seite halt weniger manuelle Arbeit, vielleicht ein bisschen ruhigerer Schlaf, weil man sich vielleicht auch ein bisschen sicherer ist, dass die Sachen ordentlich sind und man sie einfacher maintainen kann, auch auf lange Sicht.
Ich bin gerade Teil eines Enabling-Teams, und bei uns ist es so, dass die Teams uns sogar die Bude einrennen und Termine mit uns haben wollen, weil sie eine bestimmte Tätigkeit gerne machen wollen. Und zwar führen wir gerade Data Contracts ein, und sie sind alle begeistert davon, was man denn alles damit machen kann, und dann wird alles besser. Also ich habe das Gefühl, sie sind begeisterter als manchmal wir und sind da sehr wissbegierig.
Ja, klar.
Genau, das sind
halt also, ja. Genau, es kann ja auch genau so rum sein, ne, dass es Teams gibt, die sagen, oh cool, endlich kann ich mich mal mit irgendwie Docker und Containerisierung beschäftigen oder sowas. Das habe ich schon so lange irgendwie auf meinem Zettel, aber ich habe so viel immer zu tun an irgendwie fachlichen Anforderungen. Ich komme gar nie dazu. Jetzt kriege ich überhaupt die Luft, mich damit mal mit auseinanderzusetzen und vielleicht sogar noch mit jemandem, der da einen gut irgendwie mitnimmt und wo es dann irgendwie Spaß macht zusammen. Ja, also das ist natürlich der Idealfall. Und dann macht es auch richtig Spaß, ja. Also es ist ja nicht nur schwierig, mit Menschen zusammenarbeiten, sondern es ist ja auch total cool, wenn du am Ende merkst, die haben was mitgenommen und man hat da irgendwie Spaß gehabt und am Ende sagt ja, okay, super cool. Ich freue mich auf den nächsten Workshop so. Ne?
So wie es Widerstände geben könnte, die Anforderungen von Enabling Teams sozusagen zu erfüllen, gibt es oftmals auch Widerstände generell gegen diese Art von Transformation einer Organisation. Auch wenn man diese Transformation zu einer anderen Teamstruktur oder einer anderen Kommunikationsart kommuniziert, bekommt man manchmal schon Widerstände, aber oftmals sieht man sie vielleicht auch gar nicht. Sie ist irgendwie ein bisschen versteckt. Also es gibt vielleicht so offensichtliche Widerstände, die mir auch in der Praxis begegnet sind, so Dinge wie, wenn wir das machen, dann kündige ich, ja. Weil es da darum geht, dass bei einer Umstrukturierung es oftmals auch passiert, dass ein Team umbenannt wird, dass Rollen neu definiert werden, dass Aufgaben neu definiert werden. Und da passiert es, dass Leute sagen, nein, ich möchte aber das machen, was ich sonst immer gemacht habe. Oder vielleicht sagen sie, okay, im Inneren habe ich Angst, dass ich diesen Anforderungen nicht mehr gewachsen bin.
Ja.
Hast du so eine Widerstände auch gesehen?
Ja, ich glaube schon, dass das oft sozusagen der Widerstand ist gegen Unsicherheit vielleicht auch, ne? Also ich bin eigentlich der Überzeugung, es hilft nur mit den Leuten zu sprechen und zu verstehen, was eigentlich sozusagen die unterliegenden Gründe dafür sind, dass man das nicht möchte. Also und die können ja vielfältig sein, ne? Das kann genauso sein. Paradoxerweise, mit dem, was du gerade gesagt hast, ich kündige, kann das ja genau auch so die Angst davor sein vor Jobverlust, ne? Also wenn wir jetzt die Dinge alle anders machen und Teams anders aufstellen, werde ich dann überhaupt noch gebraucht? Sind meine Kompetenzen dann überhaupt noch relevant? Und bevor ich mich sozusagen dann entlassen lasse, ermächtige ich mich vielleicht lieber selber und kündige und komme dem zuvor und kündige dann selber. Oder eben diese Dinge zu sagen, ja, wenn ich mich jetzt irgendwie in andere Kompetenzbereiche oder wer uns anders strukturieren, brauche ich vielleicht auch andere Kompetenzen und habe irgendwie fühle mich unwohl dabei, weil ich nicht genau weiß, wie kompliziert ist das, die vielleicht zu erlernen oder ich stelle andere Leute haben dann vielleicht denken dann oh Gott, der kann ja nichts oder sowas. Ne, also irgendwie da, ich glaube, das muss man auch ernst nehmen und halt irgendwie schauen, dass da eben im Idealfall alle Leute mitgenommen werden, ne? Dass man sagt, ja, es kann sein, dass vielleicht Dinge anders laufen und du vielleicht auch irgendwie neue Kompetenzen aufbauen musst, aber auf dem Weg dahin haben wir halt, begleiten wir das so, dass du die aufbauen kannst, ja. Und das für dich das vielleicht ja sogar ein Asset ist, zu sagen, hey, ich lerne neue Dinge und ich kann danach Sachen und ich bin vielleicht in einer Arbeitswelt unterwegs, die sich eh vielleicht schnell ändert und hab dann eben diese neuen Kompetenzen, um da drin bestehen zu können. Ja, also, keine Ahnung, jetzt mal abgesehen von AI ist ja immer ein heißes Thema, ne? Also ich selber merke ja auch immer, dass es immer Dinge gibt, wo man irgendwie am Ball bleiben muss und dass sich Sachen halt schnell verändern. Ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber vielleicht auch vorher auch, ne? Also das eine ist ja irgendwie vielleicht entwickeln oder neue Programmiersprachen lernen, die auf den Markt kommen, sich mit neuen Konzepten auseinanderzusetzen, dann irgendwie DevOps und Observability und CI/CD und im Betrieb und you build it, you run it und also es wird ja irgendwie gefühlt immer mehr auch von einem verlangt.
Ja.
Und da den Leuten eben auch zu sagen, so, hey, wir müssen halt irgendwie sicherstellen, dass du nicht überfordert bist und dass du halt eben quasi in deiner neuen, dir zugedachten Rolle dich dann auch wohlfühlst und gut ankommen kannst und die Unterstützung dafür bekommst, das muss man halt, glaube ich, irgendwie transparent machen und begleiten und halt einfach zeigen, was ist denn auch der Platz nach so einer Transformation in der Organisation für eine Person, ne?
Ja. Und wie du schon sagtest, oftmals bei einer Transformation wird dann auch gleich von einem Entwicklungsteam zum Beispiel erwartet, dass sie ihren eigenen Betrieb machen. Du hattest ja gesagt, you build it, you run it. Eigener Betrieb, das heißt, es gibt vielleicht auch On-Call. Sozusagen das Entwicklungsteam ist die erste Instanz, die angerufen wird, wenn es in der Produktion gerade irgendetwas schiefläuft. Da haben die Leute Angst vor der Überforderung, ob sie das überhaupt können. Aber vor allem Genau. Also sie haben Angst vor der Überforderung, dass sie das nicht können. Sie wollen es aber auch nicht. Und dann gibt es eine Sperre irgendwie. Dann gibt es eine Sperre und die sieht man manchmal nicht. Ne? Manchmal gibt es eben diese offene Ablehnung zu, das wird alles nicht funktionieren, das ist so bescheuert. Warum müssen wir uns denn sozusagen neu strukturieren? Ich kündige zu einer passiven Blockade, dass sie gar nicht mehr darüber reden wollen, sich das anschauen, aber eigentlich schon innerlich gekündigt haben. Und das ist eigentlich sehr gefährlich, weil man diese passiven, diese verdeckten Widerstände und Blockaden gar nicht sieht. Und am Ende funktioniert die Transformation nicht, wenn es sehr viele dieser verdeckten Blockaden gibt, wenn die Leute nicht mitmachen und einfach nach einer Transformation oder währenddessen einfach ihren alten Job weitermachen, dann funktioniert das Ganze ja gar nicht, was man vorher sich so schön ausgedacht und vermeintlich gut kommuniziert hat.
Ja, also ich glaube, es ist keine leichte Aufgabe, ne? Und Disclaimer, also ich bin ja weder Organisationspsychologe noch irgendwie Change Manager oder sowas. Wir haben ja eher einen, sag ich mal, technischen Hintergrund und das sind ja Dinge, die uns, ja, peripher stimmt ja nicht, weil sie betreffen uns ja schon immer sehr direkt, aber es sind halt eben auch Dinge, die man vielleicht so nicht in der Tiefe studiert hat, ja, und ich glaube, da kann man eigentlich auch nur mit gesundem Menschenverstand und Empathie rangehen, so. Ich glaube, das sind so die besten Mittel, die uns als Laien an der Stelle so bleiben und halt wirklich irgendwie die Menschen als Menschen wahrnehmen. Ja, Wertschätzung zeigen, ne, zu sagen irgendwie, hey, wir wollen ja gar nicht jemand anders haben, das ist eine Rolle, ist jetzt halt eben nicht nur eine Hülse in irgendeiner Organisationsstruktur, sondern wir wollen dich ja, schätzen dich irgendwie auch als Menschen und wir wollen dich ja auch gerne behalten und wir wollen auch Teams, die irgendwie Freude an der Arbeit haben und nicht nur irgendwelche Bausteine sind in irgendeinem Organigramm. Ich glaube, das sind einfach wichtige Komponenten. So. Und ja. Es kann natürlich immer mal sein, dass jemand irgendwie total dicht macht, aber ich weiß auch nicht, ob es da ein Patentrezept gibt, das zu ändern. Ne? Also das ist dann vielleicht auch einfach eine persönliche Sache und ja, da muss man dann halt schauen, wie man damit umgehen kann oder eben auch nicht. Also das.
Ja, du hattest ja schon gesagt, also die frühe Einbindung ist wichtig, früh kommunizieren, zu welchem Vorteil machen wir dann das Ganze. Sehr transparent sein, die Leute vielleicht auch einbeziehen in die Entscheidungsprozesse, damit sie sich nicht übergangen fühlen. Wir beide hatten auch ein Projekt gemeinsam gemacht, wo es auch darum ging, Teams, die umstrukturiert werden und neue Aufgaben bekommen, komplett neue Aufgaben bekommen, die auch sozusagen teilhaben zu lassen, dass sie selbst bestimmen können, wie ihre zukünftige Arbeit aussieht und welche Ziele sie sich setzen und wie sie diese Ziele erreichen wollen. Und dann kann es schon dazu führen, dass sie sich dann eher bereit erklären, mitzugehen. Und vielleicht haben sie dann Spaß daran und Spaß an der Transformation, weil ihnen dann klar ist, wo es hingeht, wo die Reise hingeht und sie auch teilhaben können und Dinge vielleicht so ein bisschen steuern können, was ja auch super wertvoll ist. Und sie sind ja die Fachexpertinnen für ihr Thema. Diejenigen, die Aufgaben erfüllen sollen, sind auch die besten BeraterInnen, wenn es darum geht, wie sie dann dahin kommen, ihre Ziele zu erfüllen.
Ja, ich glaube, also als Minister ist natürlich irgendwie eine Perspektive. Ne? Also genau dieses am Ende, wo bin ich denn, wo ist der Platz für mich, wo geht das und dann da auch weiter und dass man halt weiter irgendwie gewertschätzt wird, sage ich mal.
Ein anderer Punkt ist so etwas wie positive Beispiele geben. Also ich weiß nicht, ob wir beim ersten Teil schon drüber gesprochen hatten, über Pilot-Teams oder Pilotprojekte. Also wenn es um eine Transformation geht, wie beispielsweise Continuous Delivery. Das ist sozusagen, das bietet sich sehr einfach an, solche neuen Konzepte schon mal zu verproben mit Teams, die bereits Erfahrung damit gesammelt haben oder gerade nicht so viel zu tun haben oder gerade Luft haben, das zu tun, dass die sozusagen als erstes diese neue Methodik anwenden und dann berichten aus der Praxis, wie es denn gelaufen ist. Ja, wir haben das jetzt eingeführt, diese Stolpersteine haben wir gesehen und dass sie das sozusagen transparent auch kommunizieren an andere Teams, so dass die anderen Teams sich sozusagen darauf ausruhen können, okay, wir sind nicht die Ersten, wir sind nicht alleine. Da hat schon mal jemand all diese Schmerzen durchgemacht und wir wissen, was auf uns zukommt.
Ja, auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ich glaube, oft sind natürlich diese Pioneer- und Pilot-Teams auch dankbare Teams, mit denen zusammenzuarbeiten, weil die oft ja in meiner Erfahrung aus Eigeninitiative da dazu stoßen und halt eben schon eine intrinsische Motivation bringen, irgendwie neue Sachen auszuprobieren. Ne? Also da braucht man oft gar nicht irgendwie lange überreden oder da braucht man gar nicht so oft Befürchtungen nehmen, weil die halt eigentlich eh da Lust drauf haben und von alleine sozusagen vorangehen und das denen Spaß macht. Also das sind dann, es ist ein gutes Werkzeug, um halt irgendwie neue Sachen auszuprobieren. Und ich glaube, es ist auch eigentlich eine, kann auch super gut funktionieren, weil die Leute, die quasi vorne weggehen, oft eine eigene Motivation mitbringen und dann vielleicht auch die dicken Bretter mal bohren und das dann vielleicht schon so ein bisschen diesen Paved Path gibt, wieder für andere Teams zum Nachfolgen. Also dass es genau diese Hürde ein bisschen geringer wird, ja. Generell, wie stelle ich denn meine Teams auf und wie spielt das eigentlich auch mit Softwarearchitektur zusammen? Weil ich finde es eigentlich immer wieder interessant zu sehen, wie eng so diese Organisationsdesign und Softwarearchitektur miteinander verbandelt sind. Was, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, eigentlich auch überhaupt nicht verwunderlich ist, weil man irgendwie so Systeme hat, die irgendwie miteinander kommunizieren, ja, und man eigentlich versucht, dieses Systeme halt arbeitsteilig zu gestalten und am Ende halt wieder die Herausforderung hat, diese Orchestrierung zu schaffen, ne, wenn man irgendwie ein Teilsysteme hat, oder Systeme hat, die so teilautonom funktionieren sollen, wo Leute oder eben Maschinen irgendwie Arbeiten verrichten, dann passiert das halt meistens in einem größeren Kontext und quasi das wieder zusammenzuführen, das ist, glaube ich, eigentlich die Kunst. Sowohl wenn ich jetzt eine Softwarearchitektur mache, als auch wenn ich meine Teams schneide, dass ich eigentlich identifizieren muss. Und da kommen wir auch schon wieder so ein bisschen in den Bereich so von DDD oder sowas rein. Dass ich sage, was sind denn irgendwie sinnvolle Grenzen und wie mache ich dann eigentlich die Kommunikationsschnittstellen zwischen diesen gegrenzten teilautonomen Teams oder Systemen? Und dass sich das eigentlich sehr stark deckt, ne? Also, und das sind halt genau auch die Sachen, wenn ich merke, wenn meine Teams zu eng miteinander arbeiten, dann habe ich oft auch irgendwie starke Schnittstellen zwischen Systemen. Also da geht's ja wieder so Richtung Convex Law. Ich glaube, das geht so ein bisschen in beide Richtungen, ne? Also eigentlich muss ich immer gucken, dass auf meinen Kontext meine Teamorganisation ist eigentlich immer schon so der, wenn ich jetzt an mehrere Teams umfassende Softwarearchitektur baue, ist meine Teamorganisation eigentlich der erste Architekturschnitt, ja, also der erste Software-Schnitt meiner Makroarchitektur. Das kann ich natürlich von beiden Seiten aus angehen. Also normalerweise bilde ich ja nicht Teams so auf dem Reißbrett, sondern eher um irgendwie Fachlichkeiten drumherum. Aber das ist halt genau das.
Idealerweise,
ja, klar. Also das eine ist natürlich gewachsene Strukturen. Wenn ich jetzt irgendwie was komplett neu aufsetze, irgendwie auf der grünen Wiese und dann gleich anfange irgendwie mit DDD und versuche irgendwie zum Beispiel einen sinnvollen Schnitt zu machen. Und sinnvoll bedeutet in dem Sinne ja, dass ich irgendwie diese enge Kohäsion, ne, auch witzig eigentlich genau aus diesem Softbereich, also dieses High Cohesion, Loose Coupling. Das Gleiche findet sich eigentlich auch an Organisationsdesign wieder, dass man sagt, man möchte halt irgendwie arbeiten, die quasi eng zueinander passen, halt in einer Organisationseinheit abbilden und du möchtest halt eigentlich die Kommunikationsschnittstellen zwischen diesen Organisationsteilen so dünn und effizient wie möglich machen. Ja, das kann man ja eigentlich auch in jeder Fachabteilung beobachten. Also wenn du irgendwo was hast, wo du sagst, okay, du kannst mehr oder weniger irgendwelche Dinge abarbeiten und danach steckst du das halt irgendwie in einen Umschlag und legst es irgendwo hin und egal, ob jetzt gleich oder morgen oder irgendjemand anders aus der anderen Abteilung sich diesen Umschlag nimmt und damit weiterarbeiten kann, dann hast du ja genau diese Schnittstelle geschaffen, wo deine API halt die Dokumente sind, ne, zwischen den Systemen und dann an der Stelle sind das dann halt die Abteilungen. So, also das finde ich immer wieder interessant und erstaunlich, wie eng eigentlich da so ein Organisationsdesign und Softwarearchitektur beieinander liegen.
Ich finde es auch spannend, die Entwicklung von DevOps darin zu sehen. Das Problem des Betriebs gab es ja irgendwie schon immer. Und dann gab es DevOps Anfang der 2000er und man hatte gedacht, okay, wow, jetzt können Entwicklungsteams ihren eigenen Betrieb machen und sie bekommen einfach die Verantwortung übergestülpt und dann machen sie das alles selbst. Das ist die eigentliche Definition von DevOps. Die missverstanden wurde, ist, dass Entwicklungsteams und Operations-Teams sozusagen miteinander sehr nah arbeiten und kollaborieren. Aber wir wissen ja bezüglich der Team-Interaktionsmodi, eine Kollaboration ist eigentlich ein Zustand, den man nur sehr kurzfristig haben möchte, um beispielsweise Schnittstellen zu besprechen, weil es einfach sehr intensive Zeitaufwand ist und ein sehr hoher Aufwand ist, diese Kollaboration zu haben. Das heißt, eigentlich ist es ein Anti-Pattern, die falsch verstandene Implementation von DevOps zu implementieren. Und noch heute sehe ich Definitionen von DevOps, die genau das sagen. Ja, DevOps bedeutet eine hohe Kollaboration zwischen Entwicklungsteam und Operations-Team. Und genau das wollen wir ja eigentlich vermeiden, aufgrund dessen wir sozusagen mehr Verantwortung, mehr Betriebsverantwortung zu den Entwicklungsteams hinübergeben und hier wieder tatsächlich eher so einen technischen Schnitt haben, dass Plattformtätigkeiten, dass Betriebstätigkeiten der herunterliegenden Infrastruktur übernommen wird von einem anderen Team. Das wollen wir, diesen Schnitt. Und die Fachlichkeit und aber auch den Betrieb der Fachlichkeit in die Entwicklungsteams hineingehen. Und viele sagen, okay, aber mit DevOps wollten wir doch eigentlich mehr Kollaboration und jetzt schneiden wir wieder anhand von Technik.
Ja, das ist ein interessanter Fall. Also ich glaube, das ist ja genau der Punkt, wo macht man da den Schnitt der Arbeitsteilung, ne? Also ist Entwickeln meiner Software ein Arbeitsteil oder ist halt Entwickeln meiner Software und Betreiben meiner Software ein Arbeitsteil? Und Betreiben hat halt, glaube ich, viele, viele Dimensionen im Sinne von, wir bauen ja schon immer auf Plattformen auf, so gesehen, dass jetzt zumindest wenn wir irgendwie mindestens über IT sprechen. Also früher habe ich vielleicht auch nochmal an meinen PCs irgendwie rumgeschraubt oder so, aber das ist schon lange her. Also ich glaube, die wenigsten Entwicklerinnen und Entwickler bauen sich sozusagen ihre Hardware selber zusammen und stecken ihre Netzwerkkarten und legen ihre Kabel, um darauf dann ihre Software zu installieren. Also es fängt ja schon da an, wo ich mir sozusagen in einem Rechenzentrum eigentlich irgendwie ein Blech miete oder ein virtualisiertes Blech, ne? Oder dann halt den EKS-Cluster oder da setze ich ja auch schon auf Plattformen auf. Und da ist dann, glaube ich, das ist ja auch ein Thema, was man sehr tief treiben kann. Was ist denn eine Plattform und was nicht, ne? Und welchen Teil übernehme ich? Ich glaube, die Schwierigkeiten in Operative oder die man früher hat, die man versucht hat, mit DevOps so ein bisschen zu beseitigen, ist halt diese Handlungsunfähigkeit, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt fertig mit Entwickeln, aber fertig mit Entwickeln ist man eigentlich erst dann, wenn es läuft. Ja, also das und wenn ich das selber aber nicht mal installieren kann und testen, ob das, was ich entwickelt habe, funktioniert, dann ist halt da sozusagen die Aufgabenteilung schlecht geschnitten. Das heißt, ich brauche mindestens umfasst meine Aufgabe auch das Installieren und Ausprobieren oder gucken, dass sozusagen meine Anwendung funktioniert. Aber das heißt ja vielleicht nicht, dass ich in der Tiefe alles drunterliegende verstehen muss, also unter meinem Anwendungscode. Also ich muss vielleicht nicht eine JVM verstehen oder das Betriebssystem oder die Elektrotechnik, die halt in so einem Server ist. Also das irgendwo muss ich ja diesen Schnitt machen, weil die ganz stark zu vertikalisieren ja auch immer mit sich bringt, dass ich ganz viel wissen muss und ganz viel können muss. Und an der Stelle muss man oder ist es halt wahrscheinlich auch sinnvoll, wieder eine Arbeitsteilung einzuführen oder halt eine Abstraktionsebene einzuführen, die mich da ein bisschen entlastet, weil ich am Ende vielleicht Fachanwendung entwickeln möchte und dafür keine Elektrotechnik studieren muss.
Ja, man muss dazu allerdings sagen, dass wir jetzt im Kontext von eher größeren Organisationen sind, ne? Also wir beide arbeiten eher im Kontext größerer Organisationen und InnoQ arbeitet auch eher in diesem Kontext. Es gibt natürlich kleinere Organisationen mit weniger Entwicklungsteams, wenn nicht sogar nur einem. Und da sieht es alles anders aus. Wir brauchen nicht in kleinen Startups eigene Plattformteams oder eigene Enabling-Teams. Sondern ist es eher so, wie du schon sagtest, dass man eben auf schon bestehende Abstraktionen aufbaut, wie Plattform as a Service zum Beispiel.
Ja, also genau, also als Plattform oder Enabling Team lohnt sich natürlich erst ab einer gewissen Größe. Also die Herausforderung sozusagen überhaupt von Teamkoordination habe ich ja frühestens bei zwei Teams. Wenn ich ein Team habe, dann brauche ich mir keine Gedanken, um ein Organisationsdesign zu machen. Das ist ja auch das Interessante, dass quasi solange es klein ist, also diese semi-autonome, das Team funktioniert ja immer gut irgendwie, weil ich mich halt eben direkt absprechen kann und halt eben nicht diese großen Kommunikationskomplexe habe, obwohl natürlich auch da, selbst in einem Startup, da ist auch immer so ein bisschen das Beispiel, du hast ja auch in jeder Firma irgendwo ein Plattformteam, macht ja keiner seine Lohnabrechnung selber in einem Entwicklungsteam selbst. Da hast du ja schon irgendwo einen Organisationsschnitt in den meisten Fällen. Das ist jetzt vielleicht nicht so auffällig, aber auch das ist ja sozusagen, wenn du auf eine Organisationsstruktur guckst, kannst du auch das ja als Plattform für, sag ich mal, dein Business Case eigentlich sehen, weil das ist ja in den meisten Fällen nur eine Notwendigkeit, eine Rahmenbedingung, die du halt irgendwie brauchst, damit Leute in deiner Organisation funktionieren. Aber es ist jetzt halt nicht Teil deines Geschäftsmodells, dass du Finanzbuchhaltung kannst. So. Also es sei denn, es ist dein Geschäftsmodell, aber das ist halt die Ausnahme in den meisten Fällen.
Ja. Ich finde das gut, dass wir da nochmal weiter anknüpfen, weil du hattest ja gesagt, ich mache ja Team Topologies aus einem Grund, weil Teams miteinander kommunizieren müssen. Das heißt, wenn ich nur ein Entwicklungsteam habe oder sehr wenige Teams, habe ich oftmals diese Probleme nicht. Welche Probleme will ich denn mit Team Topologies lösen? Also woran erkenne ich, ob ein Teamschnitt nach Team Topologies und diesen Interaktionsmodi jetzt angedacht werden sollte?
Ja, das ist also so, Bedarf kann man erkennen. Also es gibt so eine Beschreibung von Dysfunktionalitäten zum Beispiel, ne? Also typische Sachen sind, man braucht lange, um Entscheidungen zu treffen. Wenn du sozusagen irgendwie immer über alle Teams quasi 3, 4, 5 Abstimmungszyklen brauchst, um dann halt irgendwie zu einer Entscheidung zu kommen für irgendwas, kann das halt ein Indikator dafür sein, dass du sagst, okay, vielleicht sind unsere Organisationseinheiten, also unsere Teams, dann nicht optimal geschnitten, weil wir halt eben diese semi-autonomen Entscheidungen nicht treffen können. Also es gibt, sag ich mal, strategische Ziele, die müssen werden halt irgendwie von einer übergeordneten Organisationseinheit im Idealfall formuliert und denen sollten alle Organisationseinheiten folgen. Das ist das übergeordnete Ziel. Und davon lassen sich dann halt vielleicht irgendwie Teamziele oder Abteilungsziele ableiten. Und innerhalb dieses Rahmens meines Kontextes muss ich halt in der Lage sein, auch da Entscheidungen treffen zu können, ohne mich halt mit allen abstimmen zu können. Also natürlich auch in gegebenen, vorher definierten Rahmenbedingungen, aber eben, wenn ich das gut gemacht habe, ne, dann kann ich halt, das ist ja auch die Idee, dass ich sage, ich habe in so einem crossfunktionalen Team, baue ich mein eigenes Produkt. Das heißt nicht, dass ich mich gar nicht abstimmen muss, sondern ich muss mich natürlich an der Stelle, wo ich eben Schnittstellen mit anderen Teams habe, natürlich irgendwie abstimmen. Aber idealerweise sind die Schnittstellen, wie halt auch in der Softwarearchitektur, dünn geschnitten und ich kann einen Großteil meiner Entscheidungen selber treffen. Und das, also, und dadurch bin ich halt schnell, ne? Dadurch kann ich eben, wenn ich Entscheidungen lokal treffen kann, dann kann ich eben auch schnell agieren. Die Umsetzung ist manchmal, oder oft würde ich fast sogar sagen, gar nicht das, was Organisation langsam macht, sondern eben das Warten auf Entscheidungen oder abhängig sein von Entscheidungen anderer Organisationseinheiten zum Beispiel. Das wäre so eine Dysfunktionalität, ne? Langsame Entscheidungen oder schlechte Entscheidungen.
Was ich häufig auch sehe, ist, dass Arbeit mehrfach gemacht wird in einer großen Organisation, dass es mehrere Teams gibt, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise irgendwann dazu übergegangen sind, dieselben Probleme zu lösen. Es gibt multiple Teams, die plattformähnliche Produkte anbieten, die dann aber also irgendwann auch so ähnlich sind, dass sie miteinander konkurrieren oder im schlimmsten Fall, dass das gar nicht offengelegt ist, dass es diese konkurrierenden Produkte gibt oder dass es da sehr, sehr große Ähnlichkeiten gibt. Da verpufft auch ganz schön viel Geld.
Ja, ich glaube, das sind Auch da haben wir wieder eigentlich so Software- und Architektur-Analogien vielleicht ein bisschen. Ich kann natürlich gucken, ob ich einen gemeinsamen Nenner finde. Der muss aber, glaube ich, immer wohl definiert sein. Ne? Also worauf will ich hinaus? Wenn wir jetzt vertikalisieren, kann es natürlich sein, dass wir eben bestimmte Kompetenzen duplizieren. Ja, das ist einfach so. Also das ist halt immer die Frage, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Das ist eigentlich davon abhängig, wie klar die Anforderungen sind, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie 2 Entwicklungsteams habe und sage, okay, wir bauen irgendwas, was irgendwie gleich zu sein scheint, wollen wir das nicht in ein drittes Team auslagern oder eine Plattform oder sowas, dann kann das sehr gut funktionieren, wenn der Purpose, also der Zweck sehr klar ist und wir uns relativ sicher sind, dass auch, wo sich das hin entwickeln wird, immer für beide Teams mindestens gleich oder ähnlich ist, ne? Also das mache ich mir halt wieder, ich gebe halt damit auch die Entscheidungskompetenz irgendwie wieder an eine andere Entität ab und habe damit wieder eine Abhängigkeit. Das heißt, wenn unsere beiden Teams jetzt unterschiedliche Dinge machen, weil, keine Ahnung, ich im Privatkundenbereich unterwegs, mein Team im Privatkundenbereich unterwegs ist und deins im Geschäftskundenbereich und wir haben uns entschlossen, was auf einer gemeinsamen Plattform oder sozusagen in ein drittes Team abzugeben, weil wir ja quasi immer das Gleiche gemacht haben und das jetzt irgendwie zentralisieren, dann sind wir natürlich auch wieder Anforderungssteller an dieses dritte Team. Und das kann vielleicht auch nicht mal beide gleichzeitig bedienen oder muss halt auch wieder Prioritäten setzen. Das heißt eigentlich, was ich tausche, nämlich potenzielle Effizienz, die tausche ich gegen wieder Abhängigkeiten. Und da muss man halt, glaube ich, aufpassen. Ne? Das kann sozusagen, also die Vertikalisierung erlaubt einem halt lokale Entscheidungen, aber es ist halt natürlich immer ein Duplication, also man dupliziert immer die Notwendigkeit von Fähigkeiten. Ich glaube, das ist sehr, sehr kontextspezifisch, ob sich das lohnt oder nicht. Und man muss halt sehr, sehr aufpassen, dass man nicht aus der Idee heraus, dass man etwas effizienter macht, indem man das halt quasi durch eine Indirektion löst. Ne? Also Beispiel gemeinsame Bibliothek oder irgendwie ein Service oder ein drittes Team, was sich dann um den Service kümmert, halt wieder zunichte macht durch die Wartezeiten, die man generiert, weil zwei Teams von einem dritten Team abhängig sind, was halt auch erstmal Entscheidungen treffen muss und je nachdem nach Arbeitslast oder eben den eigenen Zielen halt Dinge anders macht, als es sich das andere Team gerade wünscht. Die können dann nicht mehr entscheiden, oh, ich mache was anderes, sondern müssen halt in die Kommunikation gehen und sagen, wie ist denn eure Planung und ist es wichtiger, dass ihr erst mein Feature bearbeitet oder das von einem anderen Team? Und dort muss ich dann halt auch leben können.
Du meinst aber, es gibt da kein Patentrezept, wann ich weiß, ob das sich lohnt und wann nicht, sondern man muss es halt in dieser Organisation, in diesem bestimmten Fall anschauen.
Ja, als Patentrezept gibt es natürlich sowieso nicht. Ich glaube, es gibt ein paar Kriterien, die man abklopfen kann. Ja, also ein paar Kriterien sind halt zum Beispiel, es muss halt irgendwie eine minimale Komplexität gegeben sein. Also ich denke jetzt gerade eher an Code und sowas, aber auch da, also es lohnt sich halt in den meisten Fällen jetzt vielleicht nicht ein Team zu gründen oder auszugründen, wenn das nicht beschäftigt werden kann. Ja, weil wenn jetzt jemand hast und sagst, okay, dann machen wir jetzt ein Team mit einer Person, dann hast du wieder andere Faktoren, sowas wie machst du eigentlich Redundanzen, ne? Also es ist, wenn der möchte vielleicht auch mal in den Urlaub gehen, also eigentlich brauchst du schon zwei Personen, jetzt musst du halt schauen, kriegst du die beschäftigt, wenn das jetzt halt, also es kann ja auch viel sein und du musst halt auch wieder eigentlich schauen, dass jemand auch wieder das managt. Ne? Also eigentlich brauchst du dann wieder jemanden, der Produktmanagement macht in diesem Team. Da hast du schon drei Personen, jetzt musst du die halt irgendwie Vollzeit auslasten. Wenn du das nicht schaffst, also das Thema, was du da sozusagen versucht hast, eigentlich mit Effizienzgedanken zu zentralisieren, dann kann es natürlich auch sein, dass jemand auf die Idee kommt und sagt, okay, ihr habt ja Kapazitäten, ne? Dann macht doch noch das und macht noch das und dann sind wir schon wieder in eine andere Falle getreten, nämlich irgendwie unklare Verantwortlichkeiten, weil ein Team dann vielleicht nicht mehr eine Sache macht, sondern plötzlich zwei oder drei. Und wenn jetzt gerade irgendwie diese Sache, die man ihnen noch, sag ich mal, noch nebenbei gegeben hat, plötzlich Relevanz hat und jetzt die anderen aber kommen und sagen, oh, jetzt brauchen wir aber auch dringend was, dann stehen die nämlich auch wieder in dem Konflikt, eigentlich quasi Dienstleister für zwei Teams zu sein und noch ein drittes eigenes Ziel zu haben. Also das ist tatsächlich in dem Sinne nicht trivial. Also du brauchst eine kritische Masse, damit sich das überhaupt lohnt. Ja, das ist, glaube ich, ein Aspekt. Anderer ist, kann ich voraussehen, in welche Richtung sich die Anforderungen entwickeln. Ja, also wenn ich jetzt eben quasi ein Team gegründet habe, von dem jetzt andere wieder abhängig sind, bin ich mir denn sicher, dass die Anforderungen an das Team stabil sind? Also im Sinne von, was ist denn jetzt quasi das, was wir zwar immer, wir haben es immer gleich gemacht und jetzt kann es aber sein, dass plötzlich morgen das eine Team was ganz anderes braucht. Ne? Und jetzt ist halt die Frage, okay, was bedeutet das dann? Wer trifft denn eigentlich die Entscheidung, wie sich das weiterentwickelt? Löst man das Team wieder auf und vertikalisiert sozusagen wieder und integriert wieder die Leute aus dem dritten Team in Team 1 und 2, wäre vielleicht sogar möglich, ist aber halt auch wieder Organisations- und Change-Aufwand, ne, da muss man natürlich auch mitgucken. Das heißt, wenn ich irgendwie einen sehr klaren Auftrag habe, eine sehr klare Idee, wo sich das hin entwickelt und sozusagen sich der Bedarf nicht eklatant in den Konsumenten ändert, dann ist es gut, wenn ich das überhaupt nicht sagen kann, weil ich nicht weiß, ob das eine Team morgen vielleicht ganz andere Anforderungen hat, an was auch immer man sozusagen versucht hat zu zentralisieren, dann ist es natürlich schwierig. Weil das dann halt sein kann, wir gründen heute ein drittes Team aus und morgen ist das schon wieder obsolet, weil eigentlich die Anforderungen, die von zwei verschiedenen Seiten kommen, total unterschiedlich sind.
Welche Dysfunktionalitäten gibt es denn noch?
Ja, andere Diskussionen, einer habe ich schon angesprochen, und klare Verantwortlichkeiten. Ja, also irgendwie sagt, hier gibt es irgendeine Aufgabe, man ist sich irgendwie einig, dass das gemacht werden sollte. Und ja, jetzt musst du halt jemanden finden, der es macht. Und dann gehst du in das eine Team und sagst, hey, hier, das ist irgendwie, das muss weiterentwickelt werden und das ist irgendwie für uns alle gut und alle nicken und sagen, ja, aber das sehen wir ganz genauso, aber liegt nicht bei uns, das liegt hier bei dem anderen Team. Und dann gehst du dahin und dann sagen die, ja, das ist alles richtig, aber wir sind dafür nicht verantwortlich. Dann muss man sich halt irgendwann überlegen, okay, vielleicht ist dann, müssen wir dann mal mit allen Teams drüber reden oder mal überlegen, warum ist das dann eigentlich so, ne? Also ist das bloß irgendwie durch, sag ich mal, nicht ideale Kommunikation irgendwo durch die Lappen gegangen und es ist vielleicht tatsächlich irgendwo in der Theorie klar verortet? Oder ist es halt tatsächlich so, dass man gesagt hat, ja, die Verantwortlichkeit ist einfach nicht klar geschnitten, weil sie halt über mehrere Teams verteilt ist und dann ist es eine potenzielle Lösung zu sagen, wir schneiden die Teams möglicherweise anders. Natürlich auch da wieder vorausgesetzt, dass dieser Themenbereich sich lohnt, ne? Aber das kann halt so ein etwas sein, was, wenn man es beobachtet, ein Indikator dafür ist. Sonst fehlende Zusammenarbeit, Konflikte, ne? Also wenn das ist sozusagen eine extreme Form von Dysfunktionalität, dass man sieht, irgendwie es gibt immer Reibereien. Das kann auch einfach daran liegen, dass man zum Beispiel Ressourcen nicht klar abgegrenzt sind, ne? Also irgendwie so ein Team oder eine Organisationseinheit, kann man sagen, funktioniert eigentlich nur, wenn sie auch die Ressourcen hat, ihren Auftrag auch zu erfüllen. Wenn man jetzt merkt, dass irgendwie zwei Teams immer um Ressourcen konkurrieren müssen, müsste man sich halt mal überlegen, müsste man dann halt irgendwie die Ressourcen teilen oder müsste man halt die Teams zusammenlegen? Also, dass man da halt irgendwie auch klare Grenzen hat.
Hast du da ein Beispiel? Also, was für Ressourcen können das sein?
Was für Ressourcen? Naja, könnte halt genauso was sein. Du sagst, du hast irgendwie, weil du irgendwo gelesen hast, Team Topologies sagt, wir brauchen ein Plattformteam und dann machst du ein Plattformteam und dann merkst du aber eben genau, die einen wollen halt immer das von dem Team und die anderen wollen immer das und das eine Team verhungert halt am langen Arm, weil das eine immer Priorität hat. Dann ist das halt vielleicht genau ein Indikator dafür zu sagen, vielleicht macht ein Plattformteam an der Stelle keinen Sinn, wenn die Teams so stark abhängig davon sind und das eine Team halt einfach überhaupt gar nichts machen kann, weil es nie eben Zeit und Ressourcen von das Plattformteam bekommt. Ne? Weil die Plattform halt eigentlich nicht dafür, also ausgelegt ist, so wie sie ist, eben beide zu bedienen, sondern man eben sagt, ja, man hat zwar gesagt, es ist eine Plattform, aber eigentlich sind die Anforderungen nicht klar genug, dann ist es vielleicht tatsächlich sinnvoller zu sagen, dieses Plattformteam aufzulösen und dann eben eine Person in das eine Team zu stecken und zwei Personen in das andere Team zu stecken, damit halt einfach beide Teams handlungsfähig sind. Sonst hast du da halt quasi das eine Team abgesägt. Dann hast du da zwar ein Team und ein Streamline-Team, aber wenn das nicht arbeiten kann, weil es halt auf einer Plattform oder auf einer vermeintlichen Plattform aufsetzt, die aber für das Team nicht funktioniert, dann hast du halt an der Stelle ein Problem geschaffen.
Auf der anderen Seite heißt es also, wenn die Anforderungen an die Plattform viel zu unterschiedlich sind von unterschiedlichen Teams, dann lohnt es sich gar nicht, seine Plattform aufzubauen, weil man diese diversen Anforderungen gar nicht wirklich erfüllen kann.
Das würde ich so unterschreiben, ja.
Okay.
Andere typische Dysfunktionalität ist viele Termine, viele Komitees oder Taskforces. Erst man sagt, okay, wir müssen uns irgendwie ständig, unsere Idee ist eigentlich, dass wir oder müssen permanent irgendwie Leute aus unseren Teams entsenden, um irgendwie so ein Taskforce zu gründen, die dann halt wieder irgendwelche Dinge tut. Kann halt ein Indikator dafür sein, dass man sagt, okay, eigentlich haben wir hier einen Bedarf, den wir immer wieder haben. Vielleicht ist es tatsächlich sinnvoll, zum Beispiel an der Stelle ein Plattformteam daraus zu machen. Also kann tatsächlich sein, oder ein Enabling-Team, was dann halt eben, sag ich mal, tatsächlich zentral agiert, statt halt Leute immer wieder aus ihrem eigentlichen Teamkontext rauszureißen und in so ein Taskforce zu stecken oder halt zu sagen, oder vielleicht stimmen halt irgendwie, na, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen wieder diese Entscheidungsprozesse, dass du merkst, okay, wenn ich wenn ich irgendwie für Entscheidungen immer wieder versuche, irgendwie neue Gruppen, Arbeitsgruppen bilden muss oder sowas, dann fehlt vielleicht eben eine, wollte ich gerade Plattform sagen, aber im Sinne von, fehlt vielleicht eigentlich ein organisatorischer Rahmen dafür, um diese Entscheidung zu treffen. Und das kann eben auch einfach ein Indikator dafür sein, dass der Organisationsschnitt nicht gut ist, weil die Prozesse halt, also weil das Team, die Idee des Teams ja eigentlich ist, oder eine Organisationseinheit eben semi-autonom zu funktionieren. Das heißt, wenn ich aber Entscheidungen nicht treffen kann oder keinen Zugriff auf Ressourcen habe oder Wissen nicht habe oder eben der Informationsfluss fehlt, was sollen wir eigentlich tun, dann ist das Team eben nicht semi-autonom und wird in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt und dann ist es eigentlich auch kein Team. Ne? Oder es ist halt ein sehr dysfunktionales Team und da muss man sich halt überlegen, ist es dann sinnvoll, dass es so aufgestellt ist, wie es ist, oder sollte man halt vielleicht irgendwie gucken, ob man die Teams anders schneidet?
Ja. Ja, da sehe ich auf jeden Fall Parallelen aus meiner praktischen Arbeit. Also all das habe ich mal so oder so ähnlich gesehen, auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich, Jakob, für diesen zweiten Teil von Evolution von Teamstrukturen.
Ja, ich danke. Es hat sehr viel Spaß gemacht wieder und ich freue mich auf den nächsten Podcast.
Dann bis dann. Tschüss.
Bis bald. Ciao.